Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Bis 10 Uhr in der nächsten halben Stunde informiert Sie mein Kollege Uli Blumenthal über neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Was sind denn die Themen, Uli Blumenthal?
Ja, Philipp, wir besuchen heute ein Labor an der Uni in Lübeck, wo man nicht das aktuelle Coronavirus SARS-CoV-2 im Blick hat, sondern an der Entwicklung von Wirkstoffen gegen neue, noch unbekannte Coronaviren arbeitet. Wir sprechen dann über das Thema des Tages, auch gestern schon, Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten per Handy. Wir werfen einen Blick in das Buch des Entomologen Markus Schwarz, Wenn Insekten über Leichen gehen, und stellen schließlich ein Material vor, das gebündeltes Laserlicht in einen angenehmen Lampenschein verwandelt. Dazu natürlich auch heute wieder die Sternzeit, und das alles bis 10 Uhr.
Wir stehen gerade am Anfang, die Epidemie zu bekämpfen. Die Zahlen werden weiter steigen.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Corona-Update.
Aktuell wird ja in Studien untersucht, ob bekannte Malaria- oder Ebola-Medikamente auch gegen das neue Coronavirus eingesetzt werden können. Währenddessen arbeiten deutsche Forscher schon an Wirkstoffen, die nicht nur bei SARS-CoV-2 helfen, sondern auch gegen neue, heute noch unbekannte Coronaviren. Volkert Wildermuth hatte dazu einen Laborbesuch an der Uni in Lübeck vereinbart. Daraus wurde dann aber nichts. Wegen der Zugangsbeschränkungen hat er einen Rundgang per Handy unternommen.
Okay, so I come to our laboratory. My co-worker is just working with.
Ich gehe in unser Labor, sagt Dr. Lin Zhang und schwenkt mit der Kamera ihres Handys durch den Raum. An diesem Laborplatz dort sehen Sie gerade meinen Kollegen bei der Arbeit. Da ist der Schüttler, vielleicht können Sie das hören. Der rüttelt die Bakterienkulturen. Die E. coli-Bakterien darin enthalten ein Gen des neuen Coronavirus. Damit können wir dessen Eiweiß produzieren. Konkret geht es um die sogenannte Hauptprotease, ohne die sich das neue Coronavirus nicht vermehren kann. Lin Zhang will dieses Vireneiweiß mit maßgeschneiderten Wirkstoffen blockieren. Hier im Labor am Institut für Biochemie der Universität Lübeck stellt die Forscherin erst einmal große Mengen der Protease her. Das ist im Übrigen ungefährlich. In Lübeck hantiert man gar nicht mit den Virenkulturen, sondern nur mit einem einzelnen Gen. Mit dieser Erbinformation produzieren die E. coli-Bakterien das passende Vireneiweiß. Und das reinigt Lin Zhang über viele, viele Schritte. Am Ende erhält sie ein kleines Röhrchen mit einer konzentrierten Lösung der SARS-CoV-2-Protease. Die ist das Spezialgebiet von Professor Rolf Hilgenfeld, der die Arbeitsgruppe in Lübeck leitet. Beim SARS-Ausbruch 2003 hat der Biochemiker begonnen, nach Schwachpunkten der Coronaviren zu suchen. Schnell konzentrierte er sich auf die Hauptprotease, weil die für die Viren so wichtig ist. Coronaviren haben Kombigene. Sie bringen die Zellen, die sie infizieren, dazu, in einem Rutsch viele Eiweißbestandteile des Erregers hintereinander zu produzieren. Danach müssen die Virusbausteine aber auseinandergeschnitten werden, und dafür ist die Hauptprotease zuständig. Wird sie von einem Wirkstoff blockiert, können keine neuen Virenpartikel mehr entstehen. Rolf Hilgenfeld begann nach solchen Wirkstoffen gegen die SARS-Protease zu suchen.
Ja, damals gab es dann ungefähr 2 Jahre nach dem Ende der SARS-Epidemie nicht mehr genügend Forschungsgelder, und viele Leute glaubten, dass dieses Virus sowieso nie zurückkommt. Die lagen sehr falsch, wie man jetzt sieht.
Rolf Hilgenfeld arbeitete dennoch weiter an der SARS-Protease. Vor allem aber weitete er seinen Blick. Denn nicht nur Coronaviren, sondern auch die viel verbreiteteren Enteroviren benötigen eine Protease, und die sieht auf atomarer Ebene sehr ähnlich aus. Zu den Enteroviren gehören neben Schnupfenviren auch die Erreger der Kinderlähmung, von bestimmten Herzentzündungen und der Mundfäule, die in China bei Kindern ein großes Problem darstellt.
Die Idee ist, dass wir die Proteasen von Coronaviren und von Enteroviren, die gewisse Gemeinsamkeiten haben. Es begrenzt sich allerdings auf das katalytische Zentrum, auf das Herz dieses Enzyms, dass wir die gleichermaßen gut blockieren können durch Wirkstoffe.
Protease in Bakterien herstellen, gründlich aufreinigen, kristallisieren und anhand der 3D-Bilder den Wirkstoff noch besser an den entscheidenden Spalt der Protease anpassen. Das war die Laborroutine von Lin-Lin Zhang, bevor die Covid-19-Pandemie begann. Dann wurde alles deutlich hektischer.
That's for sure.
Seit ich das Gen des neuen Virus bekommen habe, arbeite ich von morgens 9 bis um 1 Uhr nachts, erklärt Lin-Lin Zhang am Ende des virtuellen Laborrundgangs. Wir haben unseren besten Wirkstoff schon gegen die Protease des neuen Coronavirus getestet und gegen die der SARS- und MERS-Viren. Und gegen alle ist er sehr aktiv. Rolf Hilgenfeld und seine Kollegen sind jetzt Mitglied in einem Kooperationsverbund, in dem öffentliche Institute und Pharmafirmen gemeinsam Medikamente gegen Covid-19 vom Labor ins Krankenhaus bringen wollen. Bis die Lübecker Wirkstoffe allerdings bereit sind für klinische Studien an Patienten, dürfte noch Zeit vergehen. Bis dahin ist der Covid-19-Ausbruch vielleicht schon überstanden. Aber Rolf Hilgenfeld hofft, dass seine Forschung weiter finanziert wird, um vorbereitet zu sein für das nächste neue Coronavirus.
Ja, wir haben unsere Breitbandinhibitoren so entworfen, dass sie sogar auch Fledermaus-Coronaviren stoppen. Und wenn dann der nächste Coronavirus-Ausbruch kommt, dann haben wir eine gute Chance, die gleich zu stoppen. Aber wir müssen natürlich mit der Entwicklung dann soweit sein.
Die Zeit nach SARS-CoV-2, das war Volkert Wildermuth über die Suche nach Wirkstoffen gegen neue, noch unbekannte SARS-Viren.
Zum Ersten ist die physische Nähe, die räumliche Nähe allein nicht allein ausschlaggebend für das Infektionsrisiko. Und das ist ja das, was das Handy-Tracking misst. Das misst ja lediglich die Meter, die ich Abstand zu jemand anders hatte. Zum Zweiten befürchte ich, dass durch dieses Handy-Tracking Menschen unnötig verängstigt werden, weil sie dann meinen, in Gefahr gewesen zu sein und es vielleicht gar nicht waren. Und drittens halte ich es nicht für verhältnismäßig, weil hier doch ganz massiv in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Und ich halte das gemessen an dem zu erwartenden Erfolg nicht für angemessen.
So argumentierte Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig in einer Talkshow über das Handy-Tracking von Menschen in Zeiten von Corona. Die Plattform netzpolitik.org hat nun ein Konzept vorgestellt, wie solches Handy-Tracking möglich sein kann, ohne dass Datenschutzregeln verletzt werden. Und darüber wird seitdem kräftig diskutiert. In Berlin sollen nun entsprechende Technologien in einem Feldtest der Bundeswehr erprobt werden. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Peter Welchring, unser Fachautor für Digitales. Peter, was genau ist geplant bei diesem Kontakt-Tracking?
Ja, vor 2 Wochen hat Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, ja schon auf einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass solche Tracking- oder Tracing-Werkzeuge ganz hilfreich sein könnten, um diejenigen Menschen schneller zu identifizieren, die eben Kontakt zu einem Infizierten hatten. Und er verwies da auf eine Arbeitsgruppe, die schon seit einigen Wochen, das sind jetzt insgesamt schon 5, an einer datenschutzfreundlichen Technologie arbeitet. Die ist ja seit 2 Tagen auch unter dieser Abkürzung PEP-PT an die Öffentlichkeit gegangen. Aber auch beim Hackathon Wir versus Virus am vergangenen Wochenende, da haben ja mehrere Gruppen an solch einem Konzept gearbeitet. Also solche Konzepte entstehen gerade und haben eine gewisse Konjunktur. Und hier soll eben bei diesen Konzepten nicht mit Funkzellenauswertung oder Bewegungsdaten gearbeitet werden, denn das wäre zu ungenau. Und das würde auch die informationelle Selbstbestimmung der Menschen sehr stark gefährden. Stattdessen soll es hier nur um die Kontaktdaten gehen, die ein Smartphone mit anderen Smartphones austauscht. Wer also beispielsweise eine bestimmte Zeit, etwa 15 Minuten, in meinem engeren Umkreis war, etwa 1 bis 2 Meter, dessen Handy-ID wird auf meinem Smartphone verschlüsselt gespeichert. Und meine Handy-ID, die wird dann auf dem anderen Smartphone gespeichert, ebenfalls verschlüsselt. Und diese Handy-IDs, die werden regelmäßig mit kryptografischen Mitteln neu generiert, alle 15 oder 30 Minuten. Und werde ich jetzt positiv auf das Coronavirus getestet, dann lade ich einfach die auf meinem Smartphone gespeicherten Handy-IDs auf einen Server hoch. Und der Server, der kann diese IDs nicht entschlüsseln, aber er kann eine Nachricht an die Smartphone schicken, mit denen mein Smartphone eben einen Kontakt aufgezeichnet hat. Und in der Nachricht könnte dann etwa stehen, jemand aus Ihrem Kontaktkreis, der ist jetzt Corona-positiv getestet worden, bitte lassen Sie sich doch auch testen.
Also die Rede ist ja mal wieder davon, dass die Verarbeitung der Daten anonym verläuft und keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Also doch keine Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, wie von vielen befürchtet.
Ja, kommt drauf an. Das wird in der Diskussion gerade ein bisschen ausgeblendet. Ausgeschlossen werden kann so ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte hier eben gerade nicht. Das hören die Befürworter dieser Technologie nicht so gerne, aber wir haben es hier eben nicht mit anonymen Daten zu tun, wie immer behauptet wird. Wir haben es hier nur mit pseudonymisierten Daten zu tun. Die Handy-ID, die da alle Viertel oder halbe Stunde erzeugt wird, das ist ja ein Pseudonym fürs Handy, auch wenn die nur 15 oder 30 Minuten gilt. Und die IDs, die dann auf meinem Smartphone gespeichert werden, die nutzen ja nur was, wenn der Smartphone-Besitzer, mit dem ich da Kontakt hatte, auch davon erfährt, dass ich Corona-positiv getestet bin. Und dann wird's kribbelig. Damit nämlich die Smartphones meine Kontakte diese Nachricht kriegen können, muss der Server, auf den die Liste mit den IDs hochgeladen wurde, nämlich eine digitale Adresse des Smartphones haben, an die der Kontaktalarm geschickt wird. Und das ist bei den Konzepten, die hier diskutiert werden, zwar nicht die Telefonnummer, das ist schon mal gut, aber trotzdem gibt's Probleme.
Und wie stellen diese Tracking-Apps, um die es ja geht, jetzt fest, dass ich mit einem anderen Menschen Kontakt hatte? Und wie wird da gearbeitet eigentlich technisch?
Ja, das soll mit einer Funktechnologie passieren, nämlich mit Bluetooth. Und das ist eine Funktechnik für den Nahbereich. Und die Smartphones, die sollen ihre IDs dann austauschen, wenn beide Smartphones so 1 bis 2 Meter eben für eine bestimmte Zeit, etwa 15 Minuten oder so, beieinander waren. Das ist in Feldtests jetzt auch schon gemessen worden. Die Bundeswehr hat sich da sogar beteiligt inzwischen schon. Es gibt noch weitere Feldtests, denn Bluetooth gilt da als nicht so ganz zuverlässig, was die Reichweite angeht, aber auch was die Betriebszuverlässigkeit angeht. Und für die Plattform, die sich da nennt Pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing, also diese PEP-PT, an der 130 Wissenschaftler beteiligt wird, da sind die ersten Tests in diesem Fall positiv verlaufen, sagen sie. Allerdings, sie können im Augenblick noch nichts dazu sagen, wie tatsächlich dann die sogenannte digitale Adresse, über die dann die Kontaktverfolgung aufgenommen wird und über die dann die Nachricht geschickt wird, auch wirklich abgespeichert wird. Weil die muss ja zusammen mit meinen Handy-IDs auf den Server hochgeladen werden. Und da könnte es dann doch ganz erhebliche Probleme geben, weil nämlich Kontakt-IDs, die da Handy-IDs, die hochgeladen werden und dieser Smart-Token, die könnten dann identifizierbare Hinweise geben für die Infizierten oder für die anderen Kontakte.
Kontakt-Tracking in Zeiten von Covid-19, das war mein Kollege Peter Welchering über Risiken und Nebenwirkungen des Tracking von Personen mit Covid-19. In diesen Zeiten, in denen die Freude über den Frühling ziemlich eingeschränkt wird, wollen wir Sie auf lesenswerte Bücher hinweisen, die der Buchhändler Ihres Vertrauens sicher gern per Rechnung vor die Tür legt. Heute stellen wir das Buch eines Insektenforschers vor, der hilft, rätselhafte Mordfälle aufzuklären.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Joachim Gutte.
Nichts ist so sicher wie der Tod. Das weiß niemand besser als Markus Schwarz vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig.
Jeder Mensch muss sterben. Während Freunde und Verwandte trauern, feiert die Natur ein Festbankett. Dabei ist der Tote das Buffet.
Wie die Gäste dieses Banketts dem Experten für forensische Entomologie bei der Arbeit helfen, beschreibt er in seinem neuen Buch »Wenn Insekten über Leichen gehen«. Markus Schwarz schildert darin detailliert und anschaulich, was nach dem Tod eines Menschen mit seinem Körper geschieht, welche Bakterien, Pilze, Insekten und anderen Tiere sich auf und in einer Leiche einfinden und welche Schlüsse sie Ermittlern erlauben. Zum Beispiel Insektenmaden und Puppen. Wenn der Tote schon weitgehend verwest ist, sind sie oft die letzte Chance der Ermittler zu zeigen, dass Gift im Spiel war.
Häufig finde ich in der Leiche nicht mehr ausreichend Material für eine toxikologische Analyse auf Medikamente, Drogen oder Schwermetalle, weil Oberschenkelvenenblut, Herzblut, Mageninhalt oder Hirnsubstanz bereits verschwunden sind. Doch ich kann Erkenntnisse über mögliche Giftstoffe oder Drogen und Medikamente noch aus der Analyse der leichenbesiedelnden Insekten gewinnen.
Markus Schwarz hat seine Faszination für Insekten und Leichen erst relativ spät entdeckt, als er schon im Masterstudium war. Denn zuerst hat er Forstwissenschaft studiert. Zum Glück, denn auch mit seinem Wissen über Bäume hat er schon bei der Aufklärung eines Kriminalfalls geholfen. Eine Gruppe Vatertagsausflügler fand auf ihrer Tour im Wald einen menschlichen Schädel. Erste Untersuchungen zeigten, dass das Skelett höchstens seit 30 Jahren dort liegen konnte. Eine junge Fichte hatte zudem Fasern seiner Kleidung beim Wachsen aufgenommen.
Mit einem feinen Skalpell wurde von der Wurzel eine Scheibe abgeschnitten, genau an dem Punkt, an dem sie die Kleidung durchbrach. Unter dem Mikroskop waren 13 Jahresringe zu erkennen. Am Stammansatz hatte die Wurzel 15 Jahresringe. Somit hatte die kleine Fichte, die den Körper durchdrungen hatte, dafür mindestens 16 Jahre benötigt. Damit lieferten wir der Polizei den entscheidenden Hinweis, für welchen Zeitraum sie die vermissten Meldungen der Region durchsuchen mussten.
Auch wenn sich manche Passagen wie ein forensisches Gutachten lesen, das Buch bietet viele interessante und fundierte Einblicke. Man erfährt viel über die Lebewesen, mit denen es ein Experte für forensische Entomologie täglich zu tun hat, und über die Abgründe der menschlichen Natur, die den Insekten immer wieder zu einem Festbankett verhelfen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Krimi-Fans, die auch ertragen können, wenn es ein bisschen eklig wird.
Erkenntnisgewinn.
Dass Insektenforscher dabei helfen können, rätselhafte Mordfälle aufzuklären, daran müssen auch viele Polizisten immer wieder erinnert werden.
Spaßfaktor?
Die skurrilsten Geschichten schreibt das Leben. Markus Schwarz hat einige erlebt, mit denen Krimi-Drehbuchautoren niemals durchgekommen wären.
Wenn Insekten über Leichen gehen, als Entomologe auf der Spur des Verbrechens. Das Buch von Markus Schwarz ist im Drömer Verlag erschienen. Die knapp 290 Seiten kosten 16,99 Euro. Und für uns hat das Buch gelesen Joachim Budde. Was würde passieren, wenn Sie in einem stockdunstenden Raum einen Laserpointer einschalten? Nun, Sie könnten zwar einen winzigen Fleck anleuchten, der Rest des Raumes aber bliebe weitgehend dunkel. Ein internationales Forschungsteam hat unter der Leitung der Universität Kiel hat nun ein Material entwickelt, das gebündeltes Laserlicht effizient in einen angenehmen Lampenschein verwandelt. Wie das funktionieren soll, erklärt Ihnen Frank Grotelüschen.
Das Ding auf dem Foto sieht aus wie ein kleines Wattebäuschen. Das Besondere, liegt es auf der Hand, verspürt man kein Gewicht, nicht einmal einen Hauch, sagt Fabian Schütt, Materialforscher an der Uni Kiel.
Das ist eines der leichtgewichtigsten Materialien, was es quasi so gibt. Das Material besteht fast nur aus Luft.
Ein milchtütengroßer Quader aus diesem Werkstoff würde nicht einmal ein Gramm wiegen. Das wundersame Material besteht aus einer besonderen Form von Bornitrid, einer Verbindung aus Bor und Stickstoff. Ultraleicht machen sie die Fachleute mit einer Art Glockengießertechnik im Mikromaßstab. Als Gussform dienen röhrenförmige Mikroteilchen aus Zinkoxid.
Die beschichten wir quasi mit einer sehr dünnen Schicht aus diesem Bornitrid und anschließend wird im gleichen Prozess das Zinkoxid wieder herausgelöst. Und damit erhalten wir dann unsere Struktur aus Hohlröhren, die alle miteinander verbunden sind.
Das Resultat? Ein ultraleichter Schaum aus Bornitrid, der zu 99,99% aus Luft besteht. Doch der eigentliche Clou zeigt sich erst, wenn Laserlicht ins Spiel kommt.
Man gibt den Laserstrahl auf unsere Probe rauf und dann erhält man sowas wie eine Art Glühbirne. Sprich, aus dem gerichteten Strahl machen wir eine Lichtquelle, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt.
Die unzähligen Mikroröhrchen im Inneren des Bornitridschaums streuen das Licht immer wieder hin und her, bis am Ende der gesamte Schaum leuchtet, und zwar homogen, also gleichmäßig. Damit wirkt er ähnlich wie dichter Nebel, wenn unzählige Wassertröpfchen in der Luft den hellsten Scheinwerferstrahl zu einem diffusen Leuchten machen. Die neue Technik könnte die Basis sein für eine spannende Technologie, eine hocheffiziente Laserlampe.
Wenn wir Laser hören, dann denken wir immer gleich an Laserpointer, also an einen gerichteten Lichtstrahl. Wir können diesen gerichteten Lichtstrahl ja nicht einsetzen, um irgendwas auszuleuchten, zu beleuchten. Und deswegen müssen wir das Licht halt so verändern, dass wir halt eine homogene Lichtquelle aus dem Laser herausbekommen.
Bislang versucht es die Fachwelt damit, blaue Laserstrahlen auf Leuchtstoffe zu lenken. Diese Leuchtstoffe wandeln den Laserstrahl zwar in ein weißes, diffuses Licht um, sind dabei aber weder besonders effizient noch haltbar, weshalb sich Laserlampen bislang noch nicht durchgesetzt haben. Das könnte sich mit dem neuen Mikroschaum aus Bornitrid ändern. Zumal er gegenüber einer etablierten Lichttechnik durchaus Vorteile aufweist, den LED.
Warum möchte man überhaupt Laser verwenden für die Beleuchtung? Das liegt einfach daran, dass man zum Beispiel aus einer Laserdiode die gleiche Menge an Licht rausbekommt wie aus 1000 LEDs. Das heißt, wir können eine Lichtquelle erschaffen, die viel kleiner ist als die jetzigen Lichtquellen. Und das wäre zum Beispiel interessant, vor allem für die Projektortechnologie, also für Beamer oder auch für Autoscheinwerfer beispielsweise oder auch die Beleuchtung von großen Sälen, großen Räumen.
Zuvor aber gilt es für Schütt und sein Team noch manche Herausforderung zu meistern. die vielleicht wichtigste?
Wie das immer ist, was man im Labor schafft, muss man dann ja auch für industrielle Anwendungen nochmal ein bisschen hochskalieren. Wir arbeiten an neuen Methoden, um dieses Material herzustellen auf einfacheren Wegen. Und ja, dann suchen wir gerade schon nach Interessenten natürlich aus der Industrie, um wirklich vom Labor auch in die Anwendung zu gehen.
Ideen, wie sich der Mikroschaum als Massenprodukt fertigen ließe, habe sein Team zwar schon, sagt Fabian Schütt. Doch was das für Ideen sind, das möchte er dann doch lieber noch nicht verraten.
Laserstrahl zu Lampenschein, Mikroschaum verwandelt gebündeltes Licht in Wohlfühlbeleuchtung. Das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Unser Nachbarplanet Venus hat im April einen Gala-Auftritt und strahlt unübersehbar als Abendstern. Und an den kommenden Tagen wandert die Venus am Sternhaufen Plejaden vorbei, eine himmlische Augenweide.
Sternzeit, 2. April, da waren's plötzlich 8. Seit Monaten schon erfüllt die Venus, der innere Nachbarplanet der Erde, ihre Paraderolle als leuchtender Abendstern. Bereits kurz nach Sonnenuntergang erscheint sie als zunächst blasser Lichtpunkt am Südwesthimmel. Im Laufe der Dämmerung setzt sie sich immer stärker durch und geht schließlich als, nach dem Mond, hellstes Objekt im Westen unter. Inzwischen erst nach Mitternacht. Anfangs zog sie dabei durch wenig auffällige Sternbilder, die keine angemessene Bühne für den Auftritt der Venus boten, sodass man ihren raschen Lauf kaum verfolgen konnte. In den letzten Tagen aber rückte sie immer näher an das Siebengestirn der Plejaden heran, das auch von weniger dunklen Standorten aus gut zu erkennen ist. Heute Abend steht Venus noch gut 1 Grad oder 2 Vollmonddurchmesser rechts unterhalb von Alkyone, dem hellsten Mitglied des Plejadenhaufens. Morgen Abend hat Venus den Abstand bereits auf weniger als 1 Vollmonddurchmesser verkürzt. Mit einem Fernglas kann man dann schon innerhalb einer Stunde ihre Wanderung durch die Ausläufer des Plejadenhaufens verfolgen. In einem kleinen Fernrohr wird zusätzlich auch die Phase der Venus sichtbar. Sie erscheint jetzt ähnlich wie ein zunehmender Halbmond und etwas größer als der Mars bei seiner besonders günstigen Oppositionsstellung im Sommer 2018. Am Samstagabend hat sich der Abstand zwischen Venus und Alkyone schon wieder mehr als verdoppelt. Und Venus steht dann links oberhalb der auffälligen Sternengruppe der Plejaden.
Das war die Sternzeit und das waren Informationen aus der Wissenschaft von meinem Kollegen Uli Blumenthal. Hier folgen um 10 Uhr die Nachrichten und um 8 Minuten genau genommen nach 10 beantworten Experten ihre Fragen zum Thema, wie kann ich als Solo-Selbstständiger, Kleinunternehmer die Corona-Krise überleben? Da haben sich schon viele von Ihnen gemeldet, denn die Leitung ist jetzt freigeschaltet schon unter 00800 4464 4464. Nehmen wir Ihre Anregungen und Fragen entgegen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer und Sie können auch gerne eine E-Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de, marktplatz@deutschlandfunk.de. Wenn Sie dort Ihre Telefonnummer angeben, können die Kollegen und Kolleginnen Sie auch zurückrufen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nach den Nachrichten kurz nach 10 hier wieder.